Deutschlandfunk, das Feature.
Die deutschen Toskaner, die sind sich eigentlich alle einig. Man macht das ja aus Liebe zu dieser Landschaft, dem Essen, dem Wein. Das macht es für mich auch so einzigartig, die Toskana. Ihr Auge schweift 50 Kilometer im 180-Grad-Winkel und sie sehen nichts, was ihr Auge stört. Nichts. Wenn man wirklich sein salzloses Brot isst und seinen Pecorino-Käse und ein Stück Wildschweinsalami und dazu ein Glas Rotwein, mehr braucht es nicht. Dann durch die Nase ziehen lassen, die vielen wunderschönen Gerüche und vor allen Dingen auch eine Landschaft, die zu jeder Jahreszeit etwas bietet. Und wer das mit offenem Herzen annimmt, der kann gar nicht anders. Der muss da immer wieder hin und für den ist das wie eine Droge. Toskana, das ist eine Sache für die Sinne halt, nicht?
Dass wir da runtergezogen sind, das hat schlicht einfach damit zu tun, dass es da so viel Kultur gibt wie sonst nirgends. So viele schöne Kirchen, so viele gute Museen, so viel Kultur, durchtränkte Landschaft gibt es halt nicht an vielen Punkten dieser Erde und es ist nun mal die Toskana geworden.
Berlin würde nie so richtig meine Heimat werden. Das Rheinland ist meine mentale Heimat und die andere mentale Heimat ist die Toskana. Ab und zu denkt man schon, wie geht das weiter? Es ist schon der Traum zu sagen, naja, jetzt wirst du noch 8, 9 Jahre arbeiten und eigentlich würdest du dann am liebsten die schönsten Monate des Jahres dann in der Toskana verbringen, in deinem Haus. Und was dann kommt, tja, muss man sehen.
Wer erntet noch deutsche Oliven? Der Traum von der Toskana von Katja Lückert.
Vanno tagliate più vicino che sia possibile perché sennò fa la cicatrice.
Es war eigentlich ganz einfach. In der Toskana gibt es gutes Essen und guten Wein. Die Häuser sind schön und die Landschaft ist es auch. Und dann das Licht. In 100 Blau- und Rottönen gestaffelter Himmel morgens und abends. Nebelschwaden, Silhouetten von Städten, Zypressenalleen und alten Gemäuern. Dorthin sehnte man sich. Vermutlich, weil diese Landschaft einem idealen Ort der inneren Geografie so ähnlich ist. Es lockte die Kunst. Michelangelo, Leonardo da Vinci, der Palazzo Pitti und die Offizien zogen deutsche Bildungsbürger in die Toskana, wie übrigens schon vor ihnen Schweizer und Engländer. In der Wiege der Renaissance wollten sie geistig-seelische Erneuerung erfahren. Mit dem Opel Kadett oder im VW-Bus fuhren sie über den Brenner, durch den Gotthardtunnel, nahmen den Autoreisezug im schweizerischen Kandersteg, der sie durch den Lötschberg nach Domodossola brachte, und folgten der gerade 1964 eröffneten Autostrada del Sole immer weiter südwärts.
Gehörten in den 50er Jahren die Strände von Rimini und Riccione zu den Traumzielen der Wirtschaftswunderdeutschen, reiste die neue Generation vornehmlich linksorientierter Intellektueller ins Landesinnere. Die Ausfahrt hieß Firenze, Valdarno oder Arezzo. Die sanften Hügel der Toskana, die Kreta mit ihren einsamen Straßen durchs Vulkangestein, Zypressen, Weinberge und Olivenhaine begeisterten die Sehnsüchtigen mehr, als dies je eine deutsche Kulturlandschaft vermocht hätte. Laue Nächte auf der Piazza, das laute, fröhliche Treiben in den Gassen der Dörfer schienen plötzlich Ingredienzien einer lange gesuchten, besseren und irgendwie ehrlicheren Lebensform zu sein. Noch im Auto lernten sie von Kassetten die ersten Worte einer Sprache, die in deutschen Ohren gleich wunderbar melodisch klang. Denn die neuen Besucher meinten es ernst. Sie wollten nicht nur das italienische Leben kennenlernen und waren bereit, jede Unannehmlichkeit als landestypische Spezialität zu verstehen. Mehr noch, ihnen ging es darum, so schnell wie möglich Italiener, nein, Toskaner zu werden.
Mein Heimatort Montepulciano ist allein auch schon durch den sehr teuren Wein, der dort angebaut wird, ein Ort mit einem sehr hohen Einkommensniveau. Dort wird ungeheuer auf Qualität geachtet. Die Handwerker sammeln aus Abrissgebäuden die alten, handgebrannten, handgeformten Backsteine, klopfen die ab und verwenden sie wieder. Und auch die Menschen dort sind bereit, heute sehr viel dafür zu zahlen, dass es wirklich alles original ist, wie es mal war. Und es gibt heutzutage kaum noch leerstehende Häuser. Jedes Mal, wenn man wieder zurückkommt, sieht man wieder an einem Haus plötzlich die Handwerker.
Auf seiner Website sammelt der Berliner Journalist Ulrich Rosenbaum alles, was über die Toskana-Fraktion gesagt und geschrieben wurde. Die Beschäftigung mit der Toskana ist für ihn ein angenehmer Zeitvertreib, besonders dann, wenn er nicht in seinem Haus in Montepulciano sein kann. Nur dort fühlt er sich ganz zu Hause.
Früher habe ich auch mal Pauschalreisen gemacht, nach Tunesien und sonst wohin, und habe die Erfahrung gemacht, ich brauche erst mal eine Woche, um mich zu akklimatisieren. Und es ist eine völlig andere Erfahrung, wenn man ankommt und schon zu Hause ist. Der Körper reagiert auch, glaube ich, völlig anders darauf, weil er sozusagen das schon gespeichert hat, was dort an Klima, an Umgebung, auch an Entspannung, die sich sofort einstellt, da vorhanden ist. Also es ist so, in Montepulciano damals war ich praktisch damals der Erste, der so ein leerstehendes Haus dann kaufte. Und wenn man das einmal so erlebt, dann wird man das einfach nicht los und es zieht einen immer wieder hin.
Aber der Traum ist mit den Jahren verblasst. Die Toskana ist nicht mehr, was sie war, als sie Mitte der 70er Jahre von deutschen Lehrern, Liedermachern, Psychologen und Politikern entdeckt wurde.
Längst ist die Region wie die Provence zu einem Tourismusziel mit gediegener Qualität, aber auch hohen Preisen geworden. Früher war alles schöner und vor allem ursprünglicher, findet Helmut Lamenet.
Vor 14 Jahren noch fuhr man nach Pienza, parkte irgendwo, schlenderte durch die Straßen, aß irgendwo in der kleinen Trattoria etwas, bezahlte für einen Sassicaia, für nicht Eingeweihte, einer der berühmtesten Weine Italiens, 23.000 Lire. Heute muss man eine Null dranhängen. Das war richtig schön. Und wenn man an Ostern oder in die Christmette ging, das Dorf feierte mit sich selber, da waren wenig Fremde da. Und heute, wenn ich heute Brot holen fahre, schon morgens um 9, finde ich überhaupt keinen Parkplatz mehr in und um Pienza herum. Mittlerweile gibt es sogar einen bewachten Parkplatz, wo ein alter Rentner sitzt und 1500 Lire pro Auto kassiert. Also es ist grässlich, das ist also so touristisch geworden. Und jeder kleine Fleck wird ausgenutzt, da kommt wieder irgendeine Enotheka rein oder irgendein Laden, wo man Pecorino und Salami kaufen kann und Chianti. Alle das gleiche Angebot. Der echte Toskaner, also ich meine jetzt wie wir eben naturalisierten Toskaner, geht da auch gar nicht hin.
1970 war die Toskana touristisch etwa so gut erschlossen wie entlegene Teile der Eifel. Pro Dorf gab es 2 Metzger, einen Bäcker und 3 Lebensmittelgeschäfte, Alimentari. War der Ort etwas größer, fand sich dazu noch ein Hotel, das nicht gerade einladend war mit seinem braunen Linoleum, den quietschenden Metallrohrbetten, den Plastikstühlen. Die Einheimischen mussten notgedrungen Freunde und Bekannte in derartige Etablissements einquartieren, bei großen Familienfeiern wie Hochzeiten, wenn im eigenen Haus kein Platz mehr war.
Spätestens nach einem wenig ersprießlichen Aufenthalt in einem solchen Hotel oder auch auf einem Campingplatz bei Florenz war manchem klar, es musste ein Haus sein. Die Auswahl war groß, baufällige Bruchsteinhäuser gab es die Menge. Manchmal sah man sie schon von der Straße aus, sonst hieß es, einem der unzähligen Feldwege folgen und sehen, was kommt. Im schlechtesten Fall unüberwindbare Furchen. Dann musste man zurücksetzen. Im zweitschlechtesten Fall traf man am Ende eines solchen Weges auf Deutsche, die offenbar schon erfolgreich waren. Hatte man Glück, dann traf man auf ein Haus mit einem intakten Dach, freistehend und nicht so weit vom nächsten Dorf entfernt. Und da oben hing ja sogar noch ein altes Stromkabel. Aber wem mochte das Haus gehören? Wer sich nicht auf eigene Faust auf die Suche nach seinem Traumhaus machen, nicht in Bars nach möglichen Besitzern fragen wollte, konnte daheim Anzeigen studieren. Klaus Wagenbach, Verleger und Italienkenner seit vielen Jahren, erinnert sich.
Es gab diesen ersten Schub zwischen 67 und 75. Und es gab dann einen zweiten Schub von denjenigen, die auch ökologische, landwirtschaftliche, kommuneähnlichen Ideen hatten. Nicht? Die erste Kaufwelle durch Deutsche wurde verursacht durch eine Zeitschrift namens Twen, in der Bauernhäuser in der Toskana angeboten wurden.
Twen, das erste Magazin, das Zeitgeist spiegelte, bevor es den Begriff gab, das Lebenskunst und Lebenslust propagierte, lange bevor von Wellness und Lifestyle die Rede war, es entstand im Adenauer-Deutschland. gestaltet von Willi Fleckhaus, dem berühmten Grafiker, der das Gesicht der Edition Surkamp geprägt hat. Twain lieferte eine bilderreiche Mischung aus Sex und Politik, wollte pazifistisch, antinazistisch und emanzipiert sein, und seine Leser eiferten Twain nach. 1970 wurde die Zeitschrift eingestellt. Anzeigen von zum Verkauf stehenden toskanischen Bauernhäusern gab es inzwischen in vielen Tageszeitungen, besonders in der italophilen Berliner Taz. Der Immobilienhandel lag überwiegend in Schweizer Hand. Die Firma Quendet zum Beispiel vermietet seit 1975 Ferienhäuser in der Toskana. Auch heute noch lockt sie ihre Kunden mit den bekannten Toskana-Topoi.
Wohnen in der Toskana, in einem geschichtsvollen Gebäude, ist die beste Art, die im Laufe von Jahrtausenden durch eine Bevölkerung geprägt wurde, welche so freundlich ist, die Hektik des modernen Lebens nicht kennt, nach dem Tempo der aufeinanderfolgenden Tage und Jahreszeiten lebt und den Ausländer als einen alten Freund empfängt.
Damals, als wir hierher gekommen sind, empfing uns ein italienischer Unteragent, der kein Wort Deutsch sprach. Und ich saß immer hinten im Auto, meine Frau vorne. Ich sagte, du, was sagte der? Du verstehst doch alles. Und sie hatte nur so einen Schallplattenkurs gemacht und konnte also La Fontana di Trevi, Vedo il Mare oder irgend sowas Komisches. Und sage ich, weiß doch auch nicht, was der sagt. Und dann fuhr der mit uns von Anwesen zu Anwesen. Und ich habe immer mit der Polaroid ein nettes Foto gemacht, hinten den Preis drauf geschrieben. Und ja, das haben wir ein paar Tage gemacht. Und unter anderem war eben dieses Anwesen hier, was uns vom Land sehr gut gefiel. Das Haus eigentlich nicht so. Und das war schon eine Bruchbude. Also wenn man da in der ersten Etage, musste man immer auf den Fußboden gucken, damit man nicht nach unten fiel, weil da Löcher im Boden waren. Fenster war auch keine drin. Das Dach hatte auch Löcher. Im Kamin, da lagen noch so Diebesgut-Überreste wie Uhrenschachteln und Schuhschachteln und solche Dinge rum. Also das war schon alles sehr vergammelt.
Fünf Uhr nachmittags. Die Hitze ist jetzt erträglich. Das Haus sei vielleicht nicht so leicht zu finden, hatte Wolfgang Kretschmer geschrieben. Und so haben wir uns in einer Bar in Cafaccio verabredet. Es gibt nur eine in diesem Ort. Ein kleiner, etwas untersetzter Mann im gestreiften T-Shirt springt behende aus einem riesig wirkenden roten Range Rover und ebenso flugs wieder hinein. Über staubige Schotterstraßen geht es bis zu einem Bruchsteinhaus auf einer Anhöhe. Von hier aus hat man einen Blick über Weinstöcke und Olivenbäume bis zu den Hügeln, hinter denen der Golf von Baratti liegt. Über eine kleine Steintreppe gelangt man zur Rückseite des Hauses. Ein kurzer Blick noch auf die Terrasse mit den Ziegelbögen, auf die Pflanzenpracht in den Terrakottatöpfen, dann sitzen wir schon im Wohnzimmer auf dem Sofa. Wolfgang Kretschmer hat sich Zeit genommen, aber so viel Zeit, wie viele annehmen, hat er dann doch nicht.
Ich stehe morgens, auch wenn es schwerfällt, sehr früh auf. Jetzt im Sommer setze ich mir erst aufs Fahrrad und fahre mal anderthalb Stunden durch die Gegend. Und dann gehe ich ins Atelier bis eins. Warum das immer so genau ist, weiß ich nicht. Das wissen die Farben. Die sind dann auf einmal um eins, gehen die zu Ende. Und dann essen wir eine Kleinigkeit ohne Wein. Im Sommer ruhe ich mich eine halbe Stunde aus. Und dann geht's raus. Geht's auf den Traktor und... Ja, jetzt kommt im September dann gleich die Weinernte. Wenn die Weinernte vorbei ist, dann dauert es nicht lang. Dann muss man die Olivenernte vorbereiten und dann kommen die Felder dran. Anfang Januar werden die einjährigen Triebe aus den Reben geschnitten. Im Februar kommt dann der eigentliche Rebschnitt. Diese Dinge, das mache ich ja auch alles selbst.
Wolfgang Kretschmer betrieb eine Werbeagentur in Düsseldorf, bis er vor 21 Jahren hier im Hinterland zwischen Livorno und Grosseto ein neues Leben begann.
Ruhe habe ich nicht gesucht, stressfreies Leben schon. Und dann war mein Hauptziel die Malerei. Das ist einfach mein wichtigster Lebensinhalt. Ich glaube, dafür würde ich auch hungern, wenn es darauf ankäme. Das war damals ja auch der eigentliche Auslöser. Den Floh hat mir meine Frau damals ins Ohr gesetzt. Sie hat zu mir gesagt, du bist auf die Dauer zu sensibel für dieses Werbegeschäft. Du reibst dich auf, du musst nur noch malen, sonst geht deine Kreativität kaputt. Ich weiß nicht, ob ich alleine den Absprung geschafft hätte. Ich glaube nicht. Dazu ist Erfolg einfach ein zu süßes Gift. Man kann mit Geld viel übertünchen und negative Entwicklungen entschuldigen.
Sein Atelier liegt im ersten Stock. Kretschmer zeigt, woran er arbeitet. Abstrakte Acrylbilder, auf dicke Holz- oder Eisenplatten gemalt, hängen an den Wänden. Inverno a casa mia, Luglio in Toscana, Girasoli. Viele seiner Bilder tragen italienische Titel, zum besseren Verständnis für die Besucher seiner kleinen Galerie, die er vor 2 Jahren im nahegelegenen Campiglia Marittima eröffnet hat. Hin und wieder stellt er in München, Milano oder Como aus. Preise hat er auch schon gewonnen.
Es war ein ganz klarer Neuanfang. Wir haben also wirklich alles zurückgelassen und hier von vorne angefangen mit finanziellem Risiko und auch mit dem Risiko, dass das scheitern kann. Ich hatte von Landleben null Ahnung. Ich wusste nicht mal, wie man eine Hacke anfasst. Ich habe immer in der Stadt gelebt. Das Ganze war eine Protesthandlung insofern, als wir von der Arbeit her sehr eingespannt waren und entsprechend gut verdient hatten und das Gefühl hatten, das Leben, das rennt an uns vorbei. Wir können nur jeder in einem Auto fahren oder in einem Bett schlafen. Ob das jetzt ein teures Bett oder ein teures Auto ist, das ist dann auch kein großer Unterschied mehr.
9 Hektar Toskana nennen die Kretschmers ihr eigen. In guten Jahren bringen die Olivenbäume mehrere 100 Liter Öl, die Rebstöcke 2000 Liter Wein. Außerdem haben sie Gänse, Esel und Hühner.
Mein Leben ist für jemanden, der einen sicheren Job hat, eigentlich denkbar unsicher. Denn ich weiß heute nicht, ob ich morgen ein Bild verkaufe oder erst in einer Woche oder gar erst in einem Monat. Ob die Oliven vielleicht dieses Jahr nichts tragen und ich kein Öl verkaufen kann. Ob mir plötzlich, wie es auch schon passiert ist, dass ich einen ganzen Jahrgang Weißwein auf die Wiese gepumpt habe, weil irgendwas ist schiefgegangen. Ja, das ist natürlich irgendwo bares Geld.
Wolfgang Kretschmer kennt die Tücken des Landlebens inzwischen gut. Und nicht selten wird er von deutschen Nachbarn um Rat gefragt. Wie legt man eigentlich einen Weinberg an? Was muss man bei der Olivenpflege beachten? Wie bekommt man eine Baugenehmigung für den Anbau? Wie werden die Kellerräume und ehemaligen Ställe trocken? Wie das Dach gedeckt? Die Antworten hat Wolfgang Kretschmer in einem Ratgeber veröffentlicht. Leben in der Toskana. Erfahrungen aus dem Alltag für Realisten und Träumer. Dynamische Mitvierziger schrieben ein neues Kapitel in der ewigen Geschichte der deutschen Italien-Sehnsucht. Sie kauften verlassene Gehöfte, betätigten sich als Maurer, Zimmerleute oder wenigstens als Bauleiter und arbeiteten daran, die Gehöfte in wahre Schmuckstücke deutsch-toskanischer Gemütlichkeit zu verwandeln. Vieles ging den übereifrigen Dilettanten daneben. Und so lebten in den 80er Jahren von den kleinen und größeren Katastrophen die Programme ganzer Kabarettabende. Robert Gernhardt zeichnete geradezu ein Sittengemälde in seinem Theaterstück »Die Toskana-Therapie«, wie diese Leute sich über den Lärm des Traktors ärgern, aber doch finden, dass der Bauer nur seine Arbeit mache, wie sich aus lauter Gastfreundschaft das Haus mit unerwünschten Besuchern füllt, wie der Dünger stinkt und ein unermüdlicher Fotograf den x-ten Bildband über die Toskana machen will, wie einige aus Unwissenheit und mangelhaften Sprachkenntnissen eher eine ewige Baustelle als ein Haus erwerben.
Manchmal fiel das erst später auf. Da gab es dann zwar Wasser, aber das kam nur in einem dünnen Rinnsal aus der Leitung. Also musste ein Brunnen oder eine Leitung gegraben werden. Da gab es zwar Strom, aber jedes Mal, wenn der Kühlschrank und das Bügeleisen zugleich in Betrieb waren, brannte die Sicherung durch. Und bei Gewitter zog man besser gleich alle Stecker heraus. Urlaubelang wartete man auf die Techniker von der Stromgesellschaft Enel, saß bei Kerzenlicht mit warmem Bauch und kaltem Rücken vorm Kamin und erfreute sich wohl oder übel am einfachen Leben. Wenn allerdings die gewünschten 3 oder 5 Kilowatt erstmal bewilligt worden waren, begannen die langen Reden über die Stromverschwendung in Deutschland, wo allein ein Durchlauferhitzer mindestens 12 Kilowatt braucht. Man lernte Feuer zünden und Holz hacken, machte Bekanntschaft mit Wild- und Stachelschweinen, die die selbst gezüchteten Kartoffeln fraßen, konnte grüne Schlangen von giftigen Vipern unterscheiden, schüttelte die Skorpione aus den Schuhen und gewann jeden Tag den Kampf um einen erlebnisreichen Urlaub.
Bald kannte man sich aus, natürlich, schimpfte über den schlechten deutschen Wein und lobte den einfachsten toskanischen über die Maßen, bezahlte für Grappa überzogene Preise und liebte ein aufgeschäumtes Produkt namens Prosecco, das mit der Rebsorte gleichen Namens rein gar nichts mehr zu tun hat. Und bald wusste man es besser. Da war zum Beispiel die Sache mit dem blauen Vitriol, das die Italiener gegen Schädlinge auf Olivenbäume und Weinstöcke sprühten. Im Lexikon stand das Wort, das den Banausen ihre Fehler klar machen sollte. Biodegradibile, biologisch abbaubar, war auch in Deutschland durch die grüne Umweltbewegung erst seit kurzer Zeit in den Wortschatz eingegangen. Die Toskanerdeutschen nutzten also die Sickergruben vor ihren Häusern, weil oft das Legen der Frischwasserleitung schon alle finanziellen und physischen Kräfte verschlungen hatte. Für das Abwasser reichte es dann nicht mehr. Das lief, gut vermischt mit abbaubaren Reinigungsmitteln aus Deutschland, in die Sickergrube und bescherte den Sonnenanbetern auf der Terrasse zuweilen, je nachdem wie der Wind stand, ein feines Lüftchen. Und man sparte Müllgebühren, indem man keinen festen Wohnsitz anmeldete und regte sich über wilde Müllkippen auf.
Als wir damals hierher kamen, das war also 1980, da konnte man sich fast noch als Pionier bezeichnen. Wir waren ja 4 Jahre ohne Strom zum Beispiel, ohne elektrisches Licht. Während die Leute, die heute hierher kommen, die kaufen restaurierte Häuser, die fragen nach einem Swimmingpool, die suchen Komfort. Während wir haben diese alten Ruinen erstmal aufgebaut.
Das war 1980. Die Zeit der Pioniere oder derer, die sich einmal dafür halten konnten, ist endgültig vorbei. Das Reisen fällt vielen schwerer und nicht selten stehen sie vor schwierigen Entscheidungen. Verkaufen, vermieten, ganz nach Italien ziehen oder zurück nach Deutschland gehen? Das einstige Traumhaus, das viele Jahre lang ihre Kräfte und Sehnsüchte gebunden hat, will gepflegt und bewohnt sein. Wer macht jetzt die Reparaturen? Wer kümmert sich um den Garten, die Oliven, den Wein? In jedem Fall wird es kein leichter Abschied. Denn das Wissen um den anderen, toskanischen Teil der Biografie, war ein ungeheurer Distinktionsgewinn. Und um den ging es ja schließlich auch.
Vom Flugzeug aus gleicht die Toskana einem Teppich aus grünen und braunen Flicken. Inzwischen sind viele blaue hinzugekommen. Denn ob nun Häuser und Gehöfte auf höchsten Bergen oder in einsamsten Waldgebieten liegen, ein Pool ist immer dabei. Er bietet oft die einzige Abkühlung in den heißen Sommermonaten, in denen auch die toskanischen Strände an der Riviera überfüllt sind.
Über Castel Nuovo Berardenga, Castel Broglio führt die Strada del Chianti, von manchen Strada dei Tedeschi, Straße der Deutschen genannt, in das Kerngebiet deutscher und Schweizer Besiedlung. In dem kleinen Ort Castellina in Chianti hört man nur noch selten italienische Stimmen. Fremde flanieren durch die Gassen, lassen sich zu einem Cappuccino in einem Straßencafé nieder oder stöbern in einem der zahllosen Antiquitätenläden. Direkt gegenüber der Kirche hat Nikolaus Barnewitz seit 6 Jahren sein Immobilienbüro. Es herrscht Hochbetrieb. Telefon und Handy klingeln abwechselnd und Barnewitz spricht fast gleichzeitig mit seinen englischen, amerikanischen und deutschen Kunden.
Es zeichnet sich momentan eine Trendwende ab gegenüber früher. Die Herrschaften, die vor 20, 30 Jahren gekauft hatten, waren hauptsächlich intellektuelle Künstler und Schriftsteller. Aufgrund der gestiegenen Preise hat sich herauskristallisiert, dass sich die Käuferschicht doch ein bisschen geändert hat und die Leute zum überwiegenden Teil aus gut verdienten Branchen kommen, wie der Computerbranche. Die Amerikaner kaufen zurzeit relativ viel in der Toskana, ist hauptsächlich zurückzuführen auf den starken Dollar. Engländer, Schweizer kaufen zurzeit auch. Die hat es allerdings auch schon vor 20, 25 Jahren gegeben.
Auf 40.000 bis 60.000 schätzt man die Zahl der deutschen Immobilienbesitzer in der Toskana. In den letzten 30 Jahren sind die Immobilienpreise um ein über 20-faches gestiegen. In den 70er Jahren kostete ein freistehendes Haus mit einer Scheune und ein paar tausend Quadratmetern Land zwischen 50 und 60.000 Mark. Restauriert und modernisiert, die Scheune zum Gästehaus umgebaut, kann man dafür heute bis zu 1,5 Millionen Mark bezahlen. Wenn man derzeit noch unrestaurierte Häuser findet, sind sie meistens so baufällig, dass nur noch der Abriss lohnt. Allerdings besagen die italienischen Bauvorschriften, dass auf dem Grundriss des ursprünglichen Gebäudes ein neues errichtet werden darf. Ein Grund mehr, warum auch Ruinen für horrende Preise den Besitzer wechseln. Viele der schon einmal restaurierten Häuser werden zudem gegenwärtig zum zweiten Mal restauriert, weil sie den Komfort nicht bieten, den die neuen Käufer verlangen.
Die Leute in der Regel bleiben doch zwischen 10, 15, 20 Jahren hier in der Toskana, bevor sie sich entscheiden, dann zu verkaufen. Zum einen ist anzuführen, dass viele Leute ihr Anwesen verkaufen, weil sie einfach wieder zurück wollen aufgrund eines bestimmten Alters. Die Abendmesse, um möglichst in der Nähe der Familie, aber überwiegend in der Nähe der Enkelkinder zu sein. Was ich auch immer wieder höre von Eigentümern, dass sie die Nähe zu den eigenen Ärzten suchen, weil sie doch bevorzugen, in ihrer eigenen Muttersprache über die Wehwehchen zu sprechen. Der dritte Grund, der vielleicht weniger häufig vorkommt, ist, dass die Leute noch rechtzeitig, bevor einer der beiden Ehepartner stirbt, verkaufen möchten, bevor eben der andere Ehepartner dann komplett allein gelassen wird mit dem Haus. Finanzielle Gründe spielen eigentlich keine Rolle, weil die Häuser in dem größten Teil aus bestimmten Gründen gekauft worden sind, um hier eben den Lebensabend zu verbringen.
Auf Helmut Lamenet trifft eigentlich keiner dieser Gründe zu. Für den Reinigungsunternehmer und Restaurantkritiker war sein toskanisches Domizil bei Montefolonico immer nur ein Urlaubsort. Nur kam er in der letzten Zeit immer seltener in die ehemalige Klosteranlage. Aus Zeitmangel, aber auch, weil ihm die neuen Nachbarn nicht gefielen.
Wir haben es vorige Woche verkauft, es ist noch ganz frisch. Wir sind nicht mehr so ganz glücklich. Es ist im Kloster ein Generationswechsel festzustellen. Es sind Leute da, ich sag mal, denen das vielleicht nicht so viel oder etwas anderes bedeutet als uns, dieses Kloster. Ich möchte fast sagen, da gibt es einige mittlerweile, die verwechseln das mit einem Club Med. Die lungern also den ganzen Tag nur mit ihren ungezogenen Kindern und Hunden am Swimmingpool herum und bewegen sich 14 Tage nicht von diesem Pool weg. So als gäbe es um sie herum nicht die schönsten Kirchen und Baudenkmäler und herrlichsten Restaurants. Da denke ich, warum sind solche Leute nicht in Mallorca oder in Ibiza am Meer? Das wäre doch viel schöner. Was machen die in einer der schönsten Kulturlandschaften der Erde?
Früher war die Toskana etwas für Kunst- und Naturliebhaber. Golf wurde nicht angeboten, Paragliding nicht, sehr selten Reiten. Das ist längst vorbei. Vom Töpferkurs über afrikanisches Tanzen, vom Wandern, das jetzt Trekking heißt, ein Drittel des italienischen Waldes liegt in der Toskana, zu Sprachkurs und Fahrradtour. In der Toskana wird nahezu jeder Wunsch nach Zeitvertreib erfüllt. Und für diejenigen, die heute noch Landleben suchen, bietet der Agritourismus die Möglichkeit, Ferien auf dem Bauernhof zu machen. Klaus Wagenbach.
So wie dieser Agritourismus heute aussieht, sieht er so aus, dass irgendeine GmbH in Mailand oder in Rom ein Gehöft kauft, es restauriert und sagt, wir machen da jetzt Ferien auf dem Bauernhof. Da gibt es manchmal nicht mal ein Huhn oder ein Karnickel, geschweige denn eine Kuh oder ein Schaf oder sowas. Und das ist natürlich vollkommener Schwachsinn, das zu sagen, Agritourismus. Ich nenne das immer Agribeschismo. Das ist ein Witz. So, das ist schwierig, weil auf der einen Seite werden Versprechungen eingehalten gegenüber dem Tourismus, dass diese Gehöfte oft sehr schön sind, auch gut eingerichtet sind, meistens sogar mit Schwimmbad, diesem ganzen modernen Kiki. Andererseits aber die Leute allein lassen. Die Leute sind da allein. Wie gesagt, nicht mal ein anständiges Schwein ist da, um sie zu halten. Schweine können sehr unterhaltend sein. Was machen sie dann? Der Morgen ist sehr schön in der Toskana, aber der Abend ist schrecklich. Wenn man nichts als die Grillen hört und nach 3 Tagen ist die Romantik auch alle und ältere Ehepaare reden ja wenig miteinander, dann sitzen sie da und dann sagen sie, jetzt fahren wir in ein Gasthaus. Das ist die Konsequenz. Die Leute fangen an zu sausen. Wir beleben dadurch die Gastronomie. Das heißt, der Zweck, der ökonomische Zweck wird erfüllt.
Strada del Vino dei Colli di Maremma. Strada dei Colli Senesi, Vino di Monte Spetoli. Man findet Agritourismus entlang der auch immer beliebter werdenden Weinstraßen. Es gibt allein 1200 offiziell anerkannte Agritourismusbetriebe und 15 Weinstraßen, die zum Probieren der 350 Dockweine einladen, die heute in der Toskana produziert werden. Längst sind gute Restaurants in der Region keine Geheimtipps mehr. Mehr als ein Dutzend Restaurants tragen sogar Michelin-Sterne. Feinschmecker finden im Grunde fast an jeder Ecke eine Trattoria mit ambitionierter Küche. Nur die ganz ursprüngliche, deftige, aus vielen Innereien bestehende Bauernküche wird man gelegentlich vermissen. Der internationale Gastrotourismus blüht also.
Zahlreich sind die Kochbücher, die regionale Köstlichkeiten beschreiben, und viele der neuen Fresstempel bieten Kochkurse an. Und weil man zu Wohlstand gekommen ist und die Frauen immer häufiger berufstätig sind, gehen auch viele Italiener ins Restaurant. Alles ist eben vielfältiger geworden. Das gastronomische Angebot, die Palette der Freizeitaktivitäten und der Unterkünfte. Das bestätigt auch der Immobilienhändler Lee Carver, der in der Nähe von Cortona die Häuser einer ehemaligen mittelalterlichen Festung nach dem Prinzip des Timesharing anbietet.
Hier in der Nähe von Borgo di Valli gäbe es eine Reihe Häuser, die in den letzten 15 Jahren bis zu 5-mal restauriert worden seien. Die meisten Leute hätten überhaupt keine Zeit, selbst Hand anzulegen oder auch nur die Restaurierung zu überwachen. Sie hätten zwar diesen Traum, aber am Ende werde die Sache zu einem Albtraum. Schließlich würden sie Handwerker aus der Gegend beauftragen, aber dann wären sie nicht zufrieden oder fühlten sich über den Tisch gezogen. Mit der Zeit würde ihnen ihr Haus nur noch Kopfschmerzen machen. Das könne man ja auch in Francis Mays Buch nachlesen, welche Schwierigkeiten man mit Häusern haben kann, in denen man nie lebt.
Die amerikanische Schriftstellerin Francis Mays kann es sich inzwischen leisten, einen guten Teil des Jahres in ihrem Haus in Cortona zu leben. Ihre Bücher »Das Paradies« heißt »Brama Sole« und »Rückkehr ins Paradies« sind zu internationalen Bestsellern geworden und sie selbst ist eine Prominente in dem Bergstädtchen am Rande des Val di Chiana. Für ihre Imagewerbung haben die Cortona ihr schon vor 4 Jahren die Ehrenbürgerschaft verliehen. Ihr Haus, an einer Ausfallstraße gelegen, zieht immer wieder Wallfahrer an, hauptsächlich Amerikaner, die mit eigenen Augen den Ort sehen wollen, wo Francis und ihr Mann Ed diese alte Ruine umgebaut haben, wo sie an der Wand des Wohnzimmers ein Fresko entdeckten, wo inzwischen über 40 Rosensträucher den Garten zieren. Wie Peter Mayle Kunst, Landschaft und Küche der Provence beschrieb, tat dies Francis Mays in der Toskana. Mittlerweile haben auch andere prominente Toskana-Fans in der Gegend Landsitze erworben. Der Sänger Sting residiert in Filjine, der Schauspieler Malcolm McDowell besitzt ebenfalls ein Haus in Cortona und der australische Schauspieler Russell Crowe kaufte sich für 1,5 Millionen Euro die Villa Cornacchia in der Nähe von Arezzo. Nicht zu vergessen der englische Premierminister Tony Blair, der in den letzten Jahren immer wieder auf dem Anwesen des Prinzen Girolamo Strozzi bei San Gimignano seinen Urlaub verbrachte. Seine Vorliebe für Café Latte und Chianti Chœur findet auch manche Kritiker. Vor 4 Jahren schrieb die Times, wie kann Blair gegen Europa sein, wenn er auf einer toskanischen Piazza sitzt und auf die mittelalterlichen Palazzi schaut?
In den 80er Jahren erfreute sich die deutsche Fernsehserie »Ein Haus in der Toskana« bei Hausbesitzern und solchen, die es gerne gewesen wären, großer Beliebtheit. Auch wer noch nie statt einem Café con Latte, einem Kaffee mit Milch, einen Café con Letto, also mit Bett bestellt, oder eine Handgranate, Granata, mit einer geeisten Limonade, einer Granita, verwechselt hatte, konnte und sollte mitlachen. Denn ein nicht unerheblicher Teil der Komik der Sendung lag darin, dass ausgerechnet deutsche Studienräte, Psychologen und Rechtsanwälte sich als sprachlich und handwerklich ungeschickte Trottel herausstellten.
Der Kunstkritiker Roland Wiegenstein kennt die Toskana seit 25 Jahren. An eine Pioniergeneration will er nicht recht glauben.
Die selber auf dem Dach rumkraxeln, halte ich wirklich für einen Mythos.
Aber natürlich, wenn man sozusagen da als Erster in einem Landstrich sich angesiedelt hat und diesen Schwierigkeiten begegnet, dass man die nun also sozusagen mythisiert, weil man selber schrecklich viel Arbeit hat und darüber dicke Bücher schreibt, das ist also für den Ruhm und den Geldbeutel ganz gut, entspricht aber nur zum Teil der Wirklichkeit.
Das hängt damit zusammen, dass also einige der Leute, die sich dort angesiedelt haben, der deutschen Sprache halbwegs kundig waren und dann unbedingt geglaubt haben, über ihre Schwierigkeiten Bücher schreiben zu müssen. Einmal, um zu zeigen, also wie tapfer sie sind, und zum Zweiten, die Leute abzuhalten, sich auch dort anzusiedeln. Das ist ja doch auch ein ganz vernünftiger Grund. Ein Landschaftsschützer ist der, der sein Haus im Landschaftsschutzgebiet im vorigen Jahr gebaut hat, als es noch kein Landschaftsschutzgebiet war. Also das sozusagen für eine Pionierleistung zu halten, weigere ich mich einfach. Das ist das Normale, wenn man sich auf dem Lande niederlässt.
Roland Wiegenstein besitzt ein Haus in der Provinz Lucca, ein neues. Den Architekten und 80 Detailpläne hatte er aus Deutschland mitgebracht. In 6 Monaten entstand ein Haus im Bauhausstil.
Die Leute im Dorf nennen es Il Bunker, weil es zur Straßenseite also nur 2 kleine Fenster hat und die Eingangstüre und sich dann zum Meer hin öffnet. Denn wir liegen auf fast 500 Meter Höhe, wir sehen das Meer. Ich sitze dort, wo es kein Nest gibt. Es gibt ein paar Deutsche so in 15, 20 Kilometer Umkreis, die dort siedeln, zum Beispiel Peter Zadek. Aber es gibt also kein Nest. Und seit einigen Jahren ist die Toskana-Fraktion eigentlich etwas kleiner geworden, denn die Toskana ist so teuer geworden, dass der nächste Schub dann nach Ligurien gegangen ist.
Dass der Begriff Toskana Ende der 80er Jahre in Verruf geriet, hat mit dem alten Kulturraum weniger zu tun als mit der jüngsten deutschen Geschichte. Die Toskana-Fraktion wurde zum Schimpfwort für eine Reihe von SPD-Politikern, denen man vorwarf, sich mehr dem Genuss als der politischen Verantwortung zu widmen. So Peter Glotz.
Gemeint war die Tatsache, dass insbesondere Björn Engholm immer wieder mal formuliert hatte, Politik dürfe die Lebenslust und die Bereitschaft zu relaxen und zu entschleunigen nicht völlig verdrängen. Und damit natürlich ein sehr starkes Kontrastbild zu dem Politiker der älteren Generation. Nehmen Sie mal als Beispiel Herbert Wehnerbot. Und das verleitete dann die Feuilletonisten der FAZ und anderer zu sagen, das sind die weichen Kameraden mit den selbstgenähten Schuhen, die sie sich in Florenz kaufen oder sonst wo. Verglichen mit dem alten Wehner mit seiner uralten Aktentasche, die immer vollgepackt war mit irgendwelchen Papieren und Büchern. Und das diente dann als Kampfbegriff.
Der Verleger Klaus Wagenbach reiste 1952, lange bevor von Toskana Sehnsucht und einer gleichnamigen Fraktion die Rede war, das erste Mal nach Italien. Schon damals verliebte er sich in die Toskana. Sein Haus in der Nähe von Montepulciano kaufte er erst viele Jahre später. Heute ist es neben seinem Büro in Berlin sein 2. Arbeitsplatz. Von dort aus besucht er viele der italienischen Autoren seines Verlags.
Ich bin ein Mitbegründer, weil ein alter Freund, mein damaliger Verteidiger Otto Schilly, einmal zu mir kam und sagte, weil ich mich in Italien eben gut auskenne, ob ich ihm eine Ferienadresse wüsste. Und so kam er in die Toskana und hat andere nachgezogen, Joshua Fischer und La Fontaine und viele andere. Das war so dieser Umkreis.
Auch Ulrich Rosenbaum zählt sich zur Toskana-Fraktion. Er hat sich das Schimpf- und Neidwort für seine Website schützen lassen. Für ihn gilt der 50. Geburtstag von Heiner Bremer, den der damalige Chefredakteur des Stern 1991 im Restaurant La Chiusa in Montefolonico feierte, als erstes Treffen der Toskana-Fraktion. Dabei waren Otto Schily, Peter Glotz und Klaus Wagenbach.
Wir haben gesagt, das ist jetzt sozusagen das erste Treffen. Und es ist dann so gewesen, dass jeder der Beteiligten etwas andere Vorstellungen davon hatte, wie weit man das in der Öffentlichkeit tragen sollte. Otto Schily ist zum Beispiel jemand, der meint, man sollte nicht so viel darüber reden. Es kämen schon ohnehin zu viele Deutsche in den Toskana und dann würden es noch mehr. Man sollte vor allen Dingen auch die Geheimtipps, was Restaurants und dergleichen betrifft, nicht weitergeben. Und deswegen guckt er ab und zu ein bisschen argwürdig darauf, wenn ich auf meiner Website diese Tipps habe.
Die Toskana-Fraktion will unter sich bleiben, aber Rosenbaum erzählt dann doch noch, wie er mit Otto Schily beim Antiquitätenhändler die gesamte Bestuhlung für die Kapelle von Schilys Landgut bei Asciano gekauft hat, wie sie im letzten Sommer gestohlen wurde, wie der italienische Innenminister darüber sehr bestürzt war und das Ganze nur mit viel diplomatischem Fingerspitzengefühl wieder ins Reine kam. Und Rosenbaum erzählt von den Anfängen in Bonn, als er mit Peter Glotz zusammen ein Haus in Bad Honnef bewohnte und von seinem Bekannten Helmut Lamenet, der damals ein Reisebüro in der Bonner Schumannstraße hatte, wie man sich in der Politkneipe Schumann-Klause traf und für Willy Brandt Plakate klebte.
Ich habe dieses Haus gekauft 1978, zusammen mit einem weiteren damaligen SPD-Politiker, der sich auch nach wie vor zur Toskana-Fraktion zählt, das war der damalige Bundesverkehrsminister Volker Hauff. Der hat später sich ein bisschen anders orientiert. Es war ja die Zeit damals Schleierentführung und das erste Mal, dass ähnlich wie heute auch schon wieder die Minister mit vielen Bodyguards rumliefen. Also er kam mit einem eigenen VW Golf da angefahren. Hinter ihm fuhr also ein Wagen der Carabinieri und dann noch ein Wagen des Bundeskriminalamts, ein Mercedes. wo also die Bodyguards drin saßen. Und das war alles sehr kurios, aber die mussten sich dann ein paar Ecken weiter hinter einem verlassenen Haus, haben die sich dann aufgestellt und immer um die Ecke geguckt.
Ich will noch eine ganze Menge leben, dichtete Konstantin Wecker 1978 und beschrieb damit den Trend zu einer neuen Innerlichkeit als Reaktion auf eine Pattsituation. Man war nicht für die RAF, aber auch nicht wirklich für den Staat. Man verurteilte die Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback, des Dresdner Bankchefs Jürgen Ponto und die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, aber man litt auch mit den Gefangenen in Stammheim. In jedem Fall ließ sich über all dies besser aus sicherer Entfernung, unter Olivenbäumen und bei einem guten Glas Chianti diskutieren.
Was macht sich heute die Sonne breit? Was hält uns noch zurück? Mir sitzt schon eine Ewigkeit der Süden im Genick. Denn unter Reben liegt sich's gut und Hitze hüllt uns ein. Dann tauschen wir das alte Blut für neuen Wein.
Der Liedermacher Konstantin Wecker ist vielleicht der prominenteste Vertreter der bayerischen Toskana-Freunde. Er mietete eine Zeit lang ein Haus auf halber Strecke zwischen Siena und Arezzo auf der Via Senese Aretina, bis er schließlich ein altes Bauernhaus kaufte. Natürlich gibt es auch über ihn endlose Geschichten, wie er einmal einen Flügel im Regen auf der Piazza hat stehen lassen, wie in späteren Jahren seine Fans in Wohnmobilen den Feldweg zu seinem Haus belagerten. Die Schriftstellerin Claretta Cerio erinnert sich.
Er hat dieses Haus 1980 im Januar von uns gekauft, nicht? Mein Mann wurde krank, er hatte Lungenkrebs. Und da habe ich auch so eine Art existenzielle Krise gehabt, habe gesagt, was wollen wir mit diesem großen Besitz? Und mein Mann, also der eigentlich sehr dafür war, dass man einen großen Besitz hatte, um wenig Leute um sich zu haben, der hat dann nachgegeben und eines Morgens ist er zu einem Makler gegangen. Und mein Mann hat zu ihm gesagt, wir wollen die Hälfte verkaufen. Das war morgens so gegen 10 Uhr. Um 2 Uhr erscheint ein ganz junges Paar. Der eine war Konstantin Wecker und das entzückende Mädchen war Caroline, seine erste Frau. Die erscheinen und sagen, ja, wir haben gehört, dass Sie hier verkaufen. Und damals war meine Tochter da, die hat sie rumgeführt und so. Und nach einer Stunde sind die raufgekommen und Konstantin hat gesagt, ich kaufe das. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, aber wollen Sie nicht lieber erstmal sich was anderes ansehen? Und sagt, nein, 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 heute Morgen habe ich gehört, dass es zum Verkauf steht. Das ist das erste Haus, das wir sehen und wir wollen es. Also das war der erste Käufer, den wir sahen. Es war das erste Haus, was die sahen. Und so kam der Verkauf zustande. Und ich glaube, es ist ein Fantasiehaus für ihn. Die Zeit, die er in diesen nun 21 Jahren dort verbracht hat, ist minimal. Ich glaube, alles zusammengerechnet wird es allerhöchstens für 9 Monate sein. Nicht mehr. Aber die Gedanken, die er darauf verwandt hat, ist, ich glaube, die ganze Zeit hat er daran gedacht. Also ich meine, es ist, man lebt ja in Häusern auch in Gedanken, nicht? Vielleicht ist es sogar die beste Zeit.
Wer erntet noch deutsche Oliven? Der Traum von der Toskana von Katja Lückert. Es sprachen Marietta Bürger und Thomas Lang. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Jutta Stein. Redaktion und Regie Thomas Zenke.
Deutschlandfunk.
Zwanzig Uhr die Nachrichten, anschließend die aktuellen Börsendaten.